Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Dort lesen wir: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Liebe Gemeinde, wir haben es bereits gehört, wir feiern heute den Sonntag Rogate. Rogate, wir erinnern uns, ist lateinisch und heißt auf Deutsch betet. Diese Aufforderung betet erinnert an das Wort aus dem Johannesevangelium: Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Oder auch an das Jesuswort aus dem Matthäusevangelium: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Bemerkenswert ist, dass es sich in beiden Jesus-Worten um Aufforderungen handelt. Man könnte auch sagen, bei diesem bittet oder betet handelt es sich um Gebote, um Weisungen oder noch strenger ausgedrückt um Befehle. Das sind Worte, die in einer Zeit, die viel von Freiheit hält, wenn auch oftmals strittig ist, was darunter zu verstehen sei, durchaus anstößig wirken können. Kann man, liebe Gemeinde, kann man beten befehlen? Diese Frage ist mehr als berechtigt. Um es kurz zu machen, möchte ich schlicht darauf hinweisen, dass es hier von entscheidender Bedeutung ist, wer dieses Wort bittet, betet, spricht, wer diesen Befehl sagt und dass es auch wichtig ist, in welche Situation hinein diese Aufforderung, dieses Gebot oder dieser Befehl gesprochen wird. Die Bergpredigt, der unser heutiger Predigttext entnommen ist und die in den Kapiteln 5 bis 7 des Matthäusevangeliums steht, beginnt mit den Seligpreisungen. Wir erinnern uns, das sind Worte, in denen Jesus unter anderem Menschen selig preist, die Mangel haben, denen etwas fehlt, die leiden oder die gar um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das sind natürlich Dinge, die von sich aus mit Seligkeit nichts zu tun haben. Darüber können wir nicht einfach glücklich sein. Aber das Entscheidende, liebe Gemeinde, ist ja, wer diese Worte spricht. Wer da zu uns sagt, selig seid ihr. Oder ganz persönlich, selig bist du. Das Entscheidende ist, dass er, dass Jesus da ist und zu uns spricht, selig bist du. Daran hängt alles. Denn von ihm heißt es ja, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dieser, von dem es so heißt, dieser ist es, der zu uns spricht, selig seid ihr. Und der ist es auch, der uns das Gebot, die Weisung, den Befehl gibt, bittet, betet. Und dann fällt mir an dieser Stelle ein, liebe Gemeinde, wie oft es mir etwa bei Besuchen von schwer Kranken oder bei der Begleitung von Sterbenden so ergangen ist, dass Elend und Ohnmacht alles, aber auch wirklich alles erdrücken wollen. Ich vermute, etliche von Ihnen kennen das auch, dieses lastende Schweigen. Dann das Gebot Jesu zu hören, bittet und gegen das eigene Verstummen anzubeten und anzusprechen, Vater unser im Himmel, das habe ich dann eigentlich immer als Befreiung, viel mehr als Befreiung als Zumutung erlebt. Und ich weiß von etlichen, denen es ebenso ergangen ist und denen es noch so ergeht. Darauf also, liebe Gemeinde, kommt es an, dass wir wissen, mit wem wir es beim Beten zu tun haben. Müsste einem nicht alles Verlangen nach offener oder versteckter Selbstdarstellung, nach Geschwätz oder gar peinlicher Belehrung Gottes im Gebet vergehen, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat? Sind nicht die beiden Mahnungen Jesu vor dem Vater unser in unserem Predigttext nicht zu beten, um von den Leuten gesehen zu werden und nicht zu plappern wie die Heiden, nahezu Selbstverständlichkeiten, wenn wir wissen, mit wem wir es im Gebet zu tun haben? Aber ist es nicht auch so, dass wir mitunter zutiefst erschrecken und uns schämen könnten angesichts unseres eigenen Betens? Der Apostel Paulus weiß um diese Not, nennen wir sie Gebetsnot, und schreibt im Römerbrief, dass wir in der Tat nicht wissen, was und wie wir richtig beten sollen. Aber daraus folgt dann kein Aufruf zum Gebetsstopp, sondern der Hinweis auf den Geist Gottes, der unserem Beten auf die Beine hilft. Ihm sollen wir und dürfen wir vertrauen und Gott alles, aber auch wirklich alles anvertrauen. Das Vaterunser und in ihm ist Jesus selbst unser Lehrmeister des Betens. Er weist uns zuerst auf Gottes Freundlichkeit und zeigt uns dann, wer wir sind. Wir sind, um Jesu willen, Gottes Kinder. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die Geringen werden hier aufgerichtet und die Hochmütigen werden vom Thron gestoßen oder bekommen zumindest einen hilfreichen Dämpfer. Die ersten Bitten des Vaterunsers lehren uns, dass es gut für uns ist, wenn sein Name geheiligt wird, sein Reich kommt und sein Wille, Gottes Wille nämlich, geschieht. Dann wird unsere Aufmerksamkeit kurz auf das tägliche Brot gerichtet. Und ich glaube, wir tun sicher gut daran, uns unter anderem von Martin Luther belehren zu lassen, dass es hier bei dem täglichen Brot natürlich nicht nur ums Essen und Trinken, sondern auch um unsere Familien, Freunde, Mitmenschen, um alle Regierenden und öffentlich Verantwortung Tragenden geht, um gute staatliche und gesellschaftliche Ordnung und vieles, vieles mehr. Die Bitte um Vergebung unserer Schuld, verbunden mit der gewissen Zusage, auch denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind, wird durch den Nachsatz zum Vaterunser noch einmal so dick unterstrichen, dass wir erkennen müssten, dass wir es hier mit dem Zentrum des Glaubens zu tun haben, mit der Vergebung der Sünde, der Rechtfertigung des Gottlosen. Deswegen auch die Bitte, uns nicht unserem widergöttlichen Eigensinn und unserem sturen Eigenmächtigsein zu überlassen, sondern uns von dem Bösen zu erlösen. Zeitlich etwas später, liebe Gemeinde, wurde dem Vater Unser der Lobpreis angefügt. Die frühe Gemeinde, die das getan hat, tat Recht daran, zeigte sie doch, indem sie sprach: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dass sie bei dem Vater Unser in die Schule gegangen war und dass es die beste Schule für sie und für uns war und ist. Lassen Sie mich zum Schluss ein kleines Gedicht eines meiner Lehrer anfügen. Der Professor für praktische Theologie Rudolf Bohren formuliert da etwas, was ein kleines Schlussgebet für unsere Predigt sein könnte. Es heißt: Wir beten zu viel. Wir beten zu wenig. Zu viel und zu wenig. Wir beten und beten. Wann endlich, wann werden wir beten? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.